Zeichen der Zeit, der zeitgemäße Podcast.
Ja, guten Morgen, Shalom und Gott segne euch. Guten Morgen, liebe Freunde, Geschwister, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir begrüßen euch herzlich und mir gegenüber sitzt wieder Bruder Paul, freudestrahlend und gut gelaunt. Guten Morgen.
Guten Morgen. Irgendwie doch gut gelaunt und danke für den Kakao-Kaffee, den du hier gemacht hast. Der ist ja sehr lecker.
Ja, sehr gerne. Naja, jetzt der Herbst, ne, kommt jetzt mit großen Schritten. Ne? Ja, es hat, seit heute regnete oder gestern Nacht dauerhaft. Ja. Und dann tut so ein schöner, heißer Kakao-Kaffee doch ganz gut.
Ne? Ja, hast du völlig recht. Ja, was ich vielleicht auch noch, was mir gerade einfällt. Ich habe gestern war doch Rosh Hashanah oder Yom Kippur, irgendwie.
Yom Kippur war es. Rosh Hashanah liegt schon ein paar Tage
ja,
zurück.
Ja, Yom Kippur. Ja. Und da haben sie in Israel vor der Klagemauer Tausende. Und da waren, wenn ich das richtig sage, 100 Priester dabei mit dem Schofarhorn. Oh. Und haben alle ins Schofarhorn geblasen. Alle Priester, also speziell die Priester,
ja.
Konnte man sehen. Und das war ein gewaltiger Ton, der sich da in Israel und in Jerusalem ausgebreitet hat.
Ja.
Durch diese Priester, die das geblasen
haben. Das ist beeindruckend.
Beeindruckend, weil sie warten eben halt auch auf den Messias, ne?
Ja, das verdichtet sich jetzt alles.
Verdichtet sich, ne?
Ja.
Habe ich auch gedacht, wow.
Ja.
Also, sie sind richtig mit, also in Priesterkleidung.
Ja, ja, ja. Ja,
ja, ja, ja,
ja. Ja, ja, alles ist vorbereitet. Sie warten, ne, auf die Ankunft.
Ja, ja.
Ist schon interessant. Und sie blasen das Schofarhorn, also blast die Posaune.
Genau.
Sie blasen in die Posaune. Gott hat schon längst in die Posaune geblasen. Dann haben wir Trump, die Posaune, die politische Posaune.
Stimmt, stimmt auch, ja.
Also
stimmt,
wir sehen, hier kommt irgendwas zur Spitze.
Ja, ja, genau. Das sind ja alles keine Zufälle, ne? Sondern
Nein.
Das ist ja, Gott führt das so, ne?
Ja, die Zeit der Heiden ist zu Ende. Und Bruder Branham hat das schon mehrfach gesagt. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt auch der Anlass zu dieser Reihe Amerika, das Tier, war ja die Ermordung von Charlie Kirk. Also ist auch immer noch der Anlass. Und er war ja ein bekennender Christ und politischer Aktivist der Republikanischen Partei. Genau, und hier kommt was zum Climax. Also wird auf die Spitze getrieben. Wir befinden uns an der Kreuzung der Zeit. Da gibt es, glaube ich, auch eine Predigt von Bruder Branham darüber.
Ah, interessant.
Junction of Time. Ja, die Zeit der Nation ist irgendwann zu Ende. Er sagt, es blendet aus die Zeit der Heiden und geht dann natürlich hinüber zu dem jüdischen Volk, zu dem Volk Gottes, die dann auf den Messias warten. Und er wird bald kommen. Und die Zeit für die Heiden ist dann vorbei. Das Endgeschehen, was jetzt gerade vor sich geht, findet in Amerika statt. Und deswegen ja auch dieser Podcast aus der Reihe Amerika, das Tier. Heute haben wir den Teil 3 dieser Reihe. Und machen einfach weiter. In den ersten beiden Teilen haben wir uns auf die politische Perspektive fokussiert und hier auch nur relativ kurz und speziell auf die Auszüge der Biografien von Präsident Donald Trump, der Anfang September das US-Verteidigungsministerium per Dekret in Kriegsministerium umbenannt hat. Auch interessant.
Ja,
und sein Ressortchef Hegseth hat er bereits als Kriegsminister angesprochen.
Guck an, ja.
Also wir sehen, wie die Maschinerie der Waffen aufgerüstet. Es wird einfach eine Kriegswirtschaft wieder aufgebaut. Das Endgeschehen spielt sich in Amerika ab. Wir haben das auch schon mal beleuchtet. Dann dort haben wir den endzeitlichen Propheten, den Botschafter Gottes auf der Szene. Da kommt das Tier aus der Erde, Offenbarung 13, worüber wir heute sprechen. Da kommen auch das Tier, das weit von Babylon aus durch die ganzen Zeiten dort wieder aus dem Wasser hervorkommt.
Mhm.
Also hier verdichtet sich alles. Und natürlich, Amerika ist die Nummer 1 unter den Nationen.
Mhm.
kann man so sagen, die Weltmacht, die Weltmacht unter den Nationen. So, also wenn jemand sagt, ja, in Deutschland ist das aber alles anders, nein, ist es nicht, weil wir sehen ja auch hier, wie die Kriegswirtschaft angekurbelt wird und wie die Rüstungsindustrie vergrößert und vergrößert wird mit Milliarden von Euros. Also wenn Donald Trump da sein Kriegsministerium benennt, dann ist es hier in Deutschland auch nicht anders. Der Wind weht eben aus der Richtung.
Ne? Ja, ja, genau.
Ja, und dann hatten wir noch kurz über J.D. Vance, Charlie Kirk und seiner Witwe Erika gesprochen, welche allesamt Republikaner sind oder waren. Und jetzt müsste man natürlich auch eigentlich die demokratischen Gegenspieler der Gerechtigkeit halber betrachten. Doch wir werden später noch sehen, dass sich das relativiert und unerheblich wird im Sinne der biblischen Betrachtung.
Okay.
Jetzt beginnen wir heute mit der historischen Betrachtung, in die die prophetischen Betrachtungen mit eingearbeitet sind. Grundlage ist die Bibelstelle aus Offenbarung 13 und wir lesen sie einfach nochmal vor, weil das die Grundlage der ganzen Sache ist. Das Tier aus der Erde. Offenbarung 13, Vers 11 bis 18. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres aus vor dessen Augen und bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, sodass es sogar Feuer vom Himmel auf die Erde herabfallen lässt vor den Menschen. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Und es bewirkt, dass allen, die Kleinen und die Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann als nur der, welcher das Mahlzeichen hat oder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer das Verständnis hat, der berechne die Zahl des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschen und seine Zahl ist 666. Soweit die Bibelstelle. Wir haben auch schon im ersten Teil nochmal erklärt, was was ist. Deswegen gehen wir jetzt direkt weiter und fangen an mit einer kurzen Übersicht nochmal von Amerika. Mhm. Und zwar von der Entdeckung 1492 bis zur Unabhängigkeitserklärung oder Gründung der 13 Staaten, der Vereinigten Staaten 1776. Und natürlich kann man noch weiter ausholen, aber das ist für uns unerheblich. Wir konzentrieren uns einfach nur auf gewisse Dinge und es ist natürlich auch unmöglich, in der Zeit alles so weit zusammenzufassen. Da gibt es mittlerweile, kann man sich so gut informieren im Internet, wenn man die Geschichte eingibt von Amerika, da gibt es so viele tolle Dokumentationen, die man sehen kann und wir berühren einfach nur immer so ganz weit oben die gröbsten Punkte. Und da fangen wir an mit 1492, mit der Entdeckung durch Christoph Kolumbus, ist auch weitreichend bekannt. Gehen wir auch nicht näher drauf ein. Aber er hatte die Papstbulle Inter Cetera im Gepäck. Ich weiß gar nicht, ob er es bei der ersten Reise auch schon hatte, aber auf jeden Fall bei der zweiten, welches ihn ermächtigte, im Namen, ich sag mal, der katholischen Kirche, des Papstes, Land einzunehmen, also den Heiden abzunehmen und sie auch zu missionieren. Das war auch damals eine christliche Pflicht sozusagen. Leider notfalls auch mit Gewalt. Also das Abgeben oder Einnehmen des Landes ging nicht ohne Gewalt vonstatten. Dann hatten wir 1507 Amerigo Vespucci, der ein Abgesandter der Familie Medici war, der als erster entdeckte, dass Amerika ein Kontinent ist. Deswegen, daher wurde auch der Name abgeleitet von Amerika, was eigentlich weiblich ist, und hier von Amerigo. Also die neue Welt war geboren. 1519 kam dann Hernán Cortés, der ein spanischer Konquistador war und eroberte die Aztekenwelt und wird Generalgouverneur von Neuspanien, auch unter alles unter katholischer Herrschaft. Wir wissen ja, Spanien und Mexiko, dort herrscht der Katholizismus.
Ja, ja, ja.
So, und jetzt noch etwas weiter. 1620 kamen die Pilgerväter am Plymouth Rock an, auf dem Schiff der Mayflower. Ist auch eine bekannte Geschichte. Und die Mayflower war in erster Linie ein Handelsschiff und transportierte damals die Pilgerväter hinüber. Aber was ich ganz interessant fand, war, es war ja ein Handelsschiff und es lieferte auch Wein, Cognac, Essig und Salz aus. Transportierte von A nach B. Und auf diesen Reisen war die Mayflower also auch in Frankreich, um Ladung zu holen. Und sogar zweimal in Hamburg.
Ach.
Auch interessant, wusste ich gar nicht. Gut, 1776, wir springen wieder weiter. Am 4. Juli wird die Unabhängigkeitserklärung auf Papier veröffentlicht. Die Lossagung von 13 Vereinigten Staaten von Großbritannien. Das habe ich ein bisschen komisch geschrieben. Jetzt kommen wir zu 1776. Am 4. Juli wird die Unabhängigkeitserklärung auf Papier veröffentlicht. Der Hauptverfasser war Thomas Jefferson, auch ein späterer Präsident. Und somit waren die Vereinigten Staaten von Amerika geboren. Das ist die Gründung der Vereinigten Staaten von Amerika, die 13, die auch in Offenbarung 13, wir haben ja schon gelesen, beschrieben sind. Jetzt gehen wir mal ein bisschen von der Historie mal dazu über, was Bruder Branham sagt. Und er sagt hier in Isabel-Religion von 1961, es ist eine auffallende Sache, die Parallele zwischen Israel des Alten Testaments und dem jetzigen Amerika zu sehen. Beide waren große Nationen. Beide wurden gegründet, weil die Menschen aufgrund von religiösen Verfolgungen dorthin kamen. Israel war von dem Pharao verfolgt und hunderte von Jahren in Knechtschaft gehalten worden. Es wurde ihnen untersagt, den wahren und lebendigen Gott anzubeten, und sie wurden von diesem Vorrecht ausgeschlossen und wurden Sklaven. Aber Gott hatte ihnen in seiner Bibel eine Verheißung gegeben oder in seinem Wort und durch seine Propheten, dass er ihnen ein Land geben würde. Und sie kamen in dieses Land hinein und trieben die Bewohner des Landes hinaus und nahmen ihr Erbteil in Besitz. Denn Gott hatte eine Absicht darin, warum er das tat.
Amen.
Genauso ist es mit unserer großen Nation. Wir sind hierher gekommen und bei Plymouth Rock wurde diese Nation für die Religionsfreiheit gegründet, weil unsere Vorväter vor der römischen Verfolgung des modernen Isabel-Systems geflüchtet waren und viele große Verfolgungen und Märtyrertum unter diesem falschen System der Isabel erduldet hatten. Gemäß der Bibel, dem 13. Kapitel der Offenbarung, hatte Gott ihnen einen Ort verheißen, denn die Frau wurde in die Wüste versetzt, wo sie eine Zeit gespeist wurde. Noch eine Zeit und eine halbe Zeit. Gott hatte Amerika diese Verheißung gegeben, oder der Gemeinde, der Frau, in dieses Land zu kommen. Geistliche Speise zur rechten Zeit, 1965. Wenn wir zurückgehen können, sehen wir, dass Israel auf der gleichen Grundlage Palästina übernommen hatte, wie wir die Vereinigten Staaten übernommen haben. Wir kamen in die Vereinigten Staaten, verdrängten die Bewohner, die Indianer, und nahmen das Land in Besitz. Und so kam Israel unter der Führung von Josua unter Gott nach Palästina, verdrängten die Bewohner und nahmen das Land ein.
Amen.
Es gibt nichts Neues unter der Sonne.
Ja, ja, interessant, ja.
Und ihre ersten Könige waren mächtige Männer. David, Salomo und große Männer. Unsere ersten Präsidenten waren große Männer. Washington, Lincoln und so weiter. Schlussendlich wurden die Präsidenten und Könige mit der Zeit immer verdorbener. Und schließlich endete es mit diesem Ahab, der auch König von Israel war. Das ist ein Sinnbild. Es ist typisch für unseren Tag. Und die Menschen wurden so modern, dass sie das wahre Wort des Herrn nicht mehr hören wollten. Gut, jetzt gehen wir einfach mal hinein in die Liste der amerikanischen Präsidenten. Natürlich nicht alle. Es gibt ja 47 in der Aufzählung, wobei der 47. auch der 45. ist, Donald Trump. Aber wir picken einige heraus und gucken, was der Prophet dazu gesagt hat.
Okay, wunderbar.
Und natürlich fangen wir an mit George Washington, der parteilos war und der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Und da gibt es ja auch in Mount Rushmore in South Dakota gibt es diesen Felsen, wo diese vier Präsidentenköpfe so reingemeißelt wurden. Und das ist George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln. Alles große Männer. Und Bruder Branham spricht gut von ihnen durchweg. George Washington war auch der Erste, der bei seiner Inauguration, bei seiner Einsetzung sagte, also wenn das Volk, also die Nation, nicht nach den Regeln des Himmels lebt, könne es also auch kein Lächeln des Himmels erwarten. So sinngemäß, ne? Also wenn du nicht tust, was Gott sagt, dann erwarte auch keine Segnungen. Es war eigentlich sehr prophetisch, grundlegend. Rabbi Kahn sagte das, glaube ich.
Ah, Rabbi Kahn, ja.
Aber im Grunde genommen war das ein prophetischer Ausspruch. Also Gott sorgte schon von Anfang an dafür, zu sagen, Leute, bleibt auf der Linie. Wenn ihr weggeht, verlasst ihr euer Erbteil. Der dritte Präsident war dann Thomas Jefferson, ein Republikaner und der Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung. Und dann springen wir auch schon zu Abraham Lincoln. Der war der 16. Präsident der Vereinigten Staaten und er war Republikaner. Hier sagt Bruder Branham Folgendes. Vor einiger Zeit las ich eine Geschichte aus der Zeit unseres edlen Präsidenten Lincoln. Ich halte ihn für einen der größten Präsidenten, die unsere Nation hatte. Das tue ich nicht, weil er aus Kentucky kam, sondern weil er ein großartiger Mensch war. Er konnte keine Erziehung genießen. Er kam aus einer sehr armen Familie. Doch in seinem Herzen war etwas, ein Ziel. Ich habe eingefügt, er war unter anderem für die Abschaffung der Sklaverei, was ihm auch letztendlich sein Leben gekostet hat. Aber er sah das eines Tages, wie Sklaven dort mit einer Peitsche hin und her getrieben wurden und wie Familien zerrissen wurden, weil der Mann, der wurde als Sklave eingezogen und die Frau, die Familie wurde einfach getrennt. Das wurde einfach so bestimmt. Und er hat gesagt, dieser Sache setze ich ein Ende und wenn das mein Leben kostet. Und das war dann ja letztendlich auch die Sache, die ihm sein Leben gekostet hat. Er wurde ja erschossen. Oder Branham sagt, ich mag es, wenn ein Mensch ein Ziel vor Augen hat. Mir gefallen Menschen, die etwas haben, wofür sie kämpfen. Mhm. Und nicht einfach sagen, oh, was kommt, das kommt. Auf und los. Lincoln ließ nicht zu, dass ihm die Bildung im Weg stand. Er hatte etwas zu tun. Ich meine, so sollte es mit jedem Christen sein. Erkennt euer Ziel und strebt es an.
Ja, ja, Amen.
Da gäbe es natürlich noch viel zu sagen. Es gibt ja auch Parallelen zwischen dem Leben Abraham Lincolns und William Branhams. Kentucky mit dem Geburtsort. Aber das soll nicht unser Thema sein. Das ist ein anderes Thema. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, weil das ist eine Sache, die unter irdischen Gerichten entschieden wurde. Mhm. Und hier geht es um Vergebung. Und das ist von 1963 aus der Predigtvergebung. Und eine Vergebung erinnert mich an eine Geschichte, die ich einmal las. Ich glaube, es war während des Unabhängigkeitskrieges. Dort war ein Mann, ein Soldat, ein Infanterist, der etwas Verkehrtes getan hatte. Die Gerichte hatten ihn für schuldig befunden und er wurde verurteilt, erschossen zu werden. Ich glaube, es war so, dass er seinen Posten der Pflicht während der Zeit der Schlacht verlassen hatte. Und er sollte durch ein Erschießungskommando getötet werden. Und sein Kamerad hatte solch ein großes Mitleid mit diesem Mann. Und so machte er sich schlussendlich auf und fuhr zu dem großen Präsidenten Lincoln. Lincoln, der ein christlicher Ehrenmann war, fuhr in seiner Kutsche, als der Bote ihn traf. Und der Bote fiel auf seine Knie und sagte, Herr Lincoln, Präsident der Vereinigten Staaten, gütiger Herr. Er sagte, ich erbitte Gnade für jemanden, denn ich weiß, Sie sind ein Christ und haben ein weiches Herz für die Schwachen. Er sagte, mein Freund war auf dem Posten der Pflicht, wo er stationiert war. Aber als die Gewehre krachten und die Kanonen feuerten, wurde er so mit Furcht erfüllt und mit Angst und er verließ seinen Posten der Pflicht. Herr Lincoln, er wollte das nicht tun. Er ist ein guter Mann. Und nun, in einer Woche ab heute, muss er durch ein Erschießungskommando sterben. Es gibt keinen Weg, ihn zu retten, außer sie unterzeichnen seine Begnadigung.
Ja, ja.
Herr Lincoln zog mit Tränen in seinen Augen ein Stück Papier aus seiner Tasche und schrieb darauf, ich, Abraham Lincoln, begnadige diesen Mann von solchem und er soll nicht sterben und unterzeichnete es mit seinem Namen. Und der Mann wünschte ihm Gottes Segen und er kehrte zum Gefängnis zurück und sagte zu seinem Freund, ich habe deine Begnadigung. Und er zog sie heraus und zeigte ihm das beschriebene Stück Papier. Und der Mann sagte, willst du mich verspotten? Ich muss bald sterben und dann kommst du mir mit so etwas? Ich glaube das nicht. Ich kann das einfach nicht glauben. So ist es nicht. Jeder könnte mit seinem Namen Abraham Lincoln unterschreiben. Er sagte, aber dies ist die Unterschrift des Präsidenten. Du bist begnadigt. Und der Mann drehte sich einfach um und ging weg und starb kurz darauf durch das Erschießungskommando. Hier ist also eine Begnadigung von Abraham Lincoln, dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, diesen Mann freizulassen und doch erschossen sie ihn. So wurde in den Bundesgerichtshöfen verhandelt und dies war die Entscheidung. Eine Begnadigung ist keine Begnadigung, es sei denn, sie wird als Begnadigung angenommen.
Angenommen, ja.
Er nimmt es natürlich auf die Parallele wenn Gott zu dir spricht, wenn dir das Evangelium dargereicht wird und du lädst die Hand des Herrn ab. Also du musst die Gnade auch annehmen, die dir gereicht wird durch Jesus Christus. Es ist ein Geschenk, du kannst nichts dazu tun. Sie ist umsonst und ohne Kaufpreis und du solltest sie annehmen, die Gnade, solange sie noch zu finden ist.
Ja, genau.
Bald wird sie nicht mehr zu finden
sein. Ja, das stimmt, wenn es so weitergeht, ne?
Dann kommen wir jetzt zum 26. Präsidenten der Vereinigten Staaten, Theodore Roosevelt. Er war auch ein Republikaner und war ein guter Mann. Bruder Branham spricht auch gut von ihm, war ja einer der vier, die in den Felsen gehauen waren. Theodore, ich glaube, man nannte ihn auch Teddy Roosevelt, der war ein guter Mann. Und es gibt aber auch noch einen dunklen Gegenspieler, der auch Roosevelt hieß, und zwar Franklin D. Roosevelt. Er war der 32. Präsident der Vereinigten Staaten. Er war ein Demokrat und ein ziemlicher Heuchler und Schuft. Und das hören wir uns jetzt mal an, was Bruder Branham dazu sagt. Aus der Predigt Die Offenbarung Jesu Christi von 1960. Beachtet, die Weissagung, die der Herr mir im Jahre 1933 gab, wie alles geschehen muss. Zunächst würde den Frauen das Recht zur Wahl gegeben, die dann den verkehrten Mann wählen.
Ja, ja, ja.
Welcher Kennedy ist, wir kommen dann nachher noch darauf.
Ja, ja.
Oder später noch darauf. 7 Dinge wurden mir gezeigt. 5 davon sind bereits erfüllt. Das nächste war ein gewaltiges Weib, eine Kirche, eine Macht oder dergleichen, die in den Vereinigten Staaten die Macht ausüben wird. Dann sah ich alles in Asche daliegen. Es betraf die Endzeit, also unsere Zeit jetzt.
Mhm.
Es wurde mir gesagt, dass sie ein Fahrzeug herstellen werden, welches nicht gesteuert werden braucht. Sie haben es bereits hergestellt, wie der Heilige Geist es mir gesagt hat. Es ist aufgeschrieben, niemand kann es leugnen. 11 Jahre vorher wurde mir gezeigt, dass die Siegfriedlinie, also die Westfront im Zweiten Weltkrieg, gebaut werden würde. Ich sagte damals den Krieg mit Deutschland voraus und dass Amerika mit hineingezogen wird. Präsident Roosevelt würde der größte Schuft von ihnen allen sein. Er war es. Damit will ich die Gefühle der Demokraten nicht verletzen. Hier geht es nicht um einen Demokraten oder Republikaner, sondern um Jesus Christus, den Sohn Gottes, der es sagte. Ich bin weder Republikaner noch Demokrat. Ich bin ein Christ. Jetzt habe ich eingefügt, Erklärung. Der größte Schuft von allen. Warum sagt er das? Und auch hier können wir jetzt nicht in aller Fülle darauf eingehen. Nur ein Punkt, und zwar Pearl Harbor ist auch geschichtlich dokumentiert. Ist natürlich auch ein heißes Eisen, aber Historiker haben es bereits herausgefunden. Wenn die Zeit ein bisschen vergangen ist und die Dinge sich abkühlen, dann ist es den Historikern besser möglich, weil dann kommen mehr Einzelheiten zutage und die können nachher daraus das Bild komplettieren.
Mhm.
Und Historiker haben herausgefunden, dass Roosevelt von dem Angriff auf Pearl Harbor vorher gewusst hat. Er wusste es. Und noch schlimmer, er hat ihn sogar provoziert. Roosevelt wollte nämlich in den Zweiten Weltkrieg eintreten, aber das Volk und der Kongress somit nicht.
Ja, ja.
Die hatten noch genug von, die waren kriegsmüde, genau.
Kriegsmüde, ja, genau.
Und jetzt hatte Roosevelt ein Problem. Er wollte da rein, sind natürlich auch im Hintergrund Kräfte, das Isabel-System, aber wir lassen das mal so stehen. Und der japanische Angriff auf Pearl Harbor schockte das amerikanische Volk so sehr und brachte so eine große emotionale Entrüstung hervor, dass es jetzt bereit war, in den Zweiten Weltkrieg zu ziehen, also einzutreten.
Mhm.
Also nach Pearl Harbor haben die Leute gesagt, ja, wir müssen in den Krieg ziehen. Jetzt gucken wir uns die List an. Es gab schon einige Zeit vorher Provokationspläne des Navy-Geheimdienstes. Also da wurden tatsächlich schon Pläne geschmiedet, wie können wir es schaffen, da hineinzukommen. So, Hitler ließ sich nicht provozieren und so versuchte man es mit Japan, das sich im Drei-Mächte-Pakt mit Deutschland, Italien und Japan befand. Also ein Bündnispartner. Ne? Im Angriffsfall ist der Bündnispartner verpflichtet, auch mit in den Krieg gegen den Feind zu ziehen. Die USA verlegten ihre Flotte von San Diego, Kalifornien, Kalifornien wird für uns ja später auch nochmal ein Thema werden, nach Pearl Harbor. Es gab da auch einen Admiral, der legte Einspruch ein. Der sagt, das ist ja verrückt. Wir sind ja wie der Knochen, der vor den Hund Japan gelegt wird, damit der rausschnellt und sich den Knochen schnappt. Der Admiral wollte da nicht mitmachen. Er sagt, das ist strategisch, ist das ja verrückt. Also wir provozieren ja quasi den Feind, uns anzugreifen, wenn wir so direkt vor seine Nase gehen. Dieser Admiral wurde einfach entlassen. Den hat Roosevelt entlassen, hat einen anderen genommen und der hat gesagt, ja, mache ich, kein Problem. Das war der eine Punkt. dass sie ihre Flotte nach Pearl Harbor gesetzt haben, also einen Teil der Flotte, der Pazifikflotte. Aber der zweite Punkt war, dass sie ihre Öllieferung nach Japan eingestellt haben. Zum Beispiel hat Amerika auch an Deutschland Öl geliefert, weil Hitler hätte ohne das Fremdöl gar nicht diese Blitzkriege betreiben können. Deutschland hat keine eigenen großen Ressourcen, ist abhängig von externen Zulieferern und brauchte das Öl. Also da wurde alles, was mit dem Mammon zu tun hat, das ist überhaupt gar nicht die Frage, wenn es um moralische Kriegsgründe geht. Also da wurde fleißig Öl geliefert und mit Japan genauso. Da wurde ja auch Öl geliefert und sogar 80% der Wirtschaft machte das für Japan aus, die Öllieferung aus Amerika. 80% inklusive natürlich das Betreiben der Kriegsflotten.
Ja,
so,
ja.
Und Amerika hat den Hahn hier zugedreht und hat seine Flotte noch vor die Nase gestellt. Also Provokation allererste Güte. Und das hat natürlich Frucht gebracht, weil sie konnten nicht überleben ohne Öl. Das ging nicht. Die mussten was machen. Und das wusste natürlich auch Roosevelt und sein Beraterstab, den sie hatten. Und so war es dann am 7. Dezember 1941, dass die Japaner dann Pearl Harbor angegriffen haben.
Ja, ja, ja.
Und es war, wie gesagt, Roosevelt auch vorher schon bekannt, weil sie auch Funksprüche, glaube ich, abgehört hatten. Mhm. Und er wusste, dass das passiert. Fazit, 2400 Tote und 1200 Verletzte mindestens.
Ja, ja, ja. Und sie sind auch mit Flugzeugen gekommen, die Japaner, und Kamikaze gemacht und was weiß ich.
Genau, mit Flugzeugen, mit Kriegsschiffen.
Ja.
Die haben also eine richtige, sie wollten drei Wellen, Angriffswellen starten, haben dann aber nur zwei gemacht, weil die Schiffe, die amerikanischen Schiffe, so weit zerstört waren, dass sie die dritte Welle nicht brauchten und die auch zu viel Zeit gekostet hätte. Aber man weiß immer nur, dass Japan Pearl Harbor angegriffen hat. Aber wenn Amerika den Ölhahn nicht zugedreht hätte und die Flotte nicht dahingestellt, wäre das auch nicht passiert.
Ja.
Das ist die Kehrseite. Aber Roosevelt brauchte das, weil danach war das Volk bereit, in den Krieg zu ziehen. Und das ist Provokation, ist eine List des Teufels. Und dann habe ich geschrieben, deshalb ist Selbstbeherrschung in der Pyramide Gottes eine wichtige Stufe. Selbstbeherrschung. Mag vielleicht nicht gleich so der Zusammenhang erscheinen, aber ich erinnere mich an die Geschichte, wo Bruder Branham dort eingeladen war zum Sprechen. Und er hatte aber versprochen, noch bei einem farbigen Bruder vorbeizuschauen und dort auch zu sprechen in der Gemeinde. Und dann haben die Brüder gesagt, wenn du zu dem gehst, dann kannst du bei uns nicht sprechen. Aber er war nun eingeladen und die Veranstaltungen waren alle gesetzt, waren sogar Leute da, also waren hunderte von Leuten, die auch ihn sprechen hören wollten. Und man muss ja auch verstehen, er war der Prophet Gottes und er hatte eine wichtige Botschaft, es geht darum Leben und Tod. Und Bruder Branham wusste das. Und die Brüder haben gesagt, ja gut, wenn du zu dem farbigen Bruder gehst, dann wirst du hier nicht sprechen. Und dann kamen auch schon zwei der Diakone, schnappten ihn an dem Ellbogen, hoben ihn hoch und trugen ihn einfach hinten raus. Und während er rausgetragen wurde, hat er noch gehört, wie der Bruder am Mikrofon sagte, ja, Bruder Branham kann leider nicht sprechen, weil ein Familienmitglied krank geworden war. Wie sie ihn behandelt haben, wie respektlos, einfach, weißt du. Nun war er der Prophet und er hatte den dritten Zug, er hätte ja auch was sagen können.
Ja, 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 ja.
Hat er aber nicht gemacht. Er hat es geschehen lassen. Das ist Selbstbeherrschung. Und das ist eine wichtige Stufe. Und hier auch Selbstbeherrschung. Hätte Japan sich diesen Tritt gefallen lassen, hätte nichts gemacht, wäre es auch anders ausgegangen.
Mhm.
Aber es musste so sein. Und wenn wir diesen Pearl Harbor, diese Pearl Harbor List, dieses, wie soll ich mal sagen, dieses Schattenbild mal nehmen, dann kannst du das auch 1:1 auf den 11. September legen, 2001.
Mhm.
Mit dem Angriff auf das World Trade Center.
Ja, 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 ja.
Wie viele Leute starben? Circa 3000. Was hat es bewirkt? Das Volk war in Einstimmigkeit gegen die Achse des Bösen zu kämpfen.
Ja.
Den Krieg in Afghanistan weiterzuführen, ja, den John, ja, Bush Senior angefangen hat.
Ja, 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 ja.
Dasselbe Prinzip.
Mhm.
Die Historiker nennen das verdeckte Kriege oder auch False Flag Aktionen. Aber ja, Bruder Branham sagt, der Teufel ist so listig, ihr habt keine Ahnung, wie listig er ist, welche Tricks er drauf hat. Wir können ja noch ein Stück lesen, und zwar aus Eine Posaune gibt einen undeutlichen Klang von 1963. Hier sagt Bruder Branham, wir konnten früher eine Menge Vertrauen in unsere Demokratie liegen. Und ich denke, dass es die beste Art der Regierung ist. Aber dennoch ist unsere Demokratie unsicher. Weil wir, diese Nation, unser Volk, wir haben eine Verfassung. Und diese Verfassung ist das Höchste für uns. Aber doch ist unsere Verfassung darin unsicher, weil sie bereits oft gebrochen wurde. Der verstorbene Mr. Roosevelt hat daraus ein Chaos angerichtet. Also seht ihr, man sieht, dass sie gebrochen werden kann. Ihr könnt da nicht viel Vertrauen hineinlegen. Politik, oh my, wie unsicher. Die Leute argumentieren einfach und argumentieren über Politik. Und Nachbarn zerstreiten sich darüber und Leute, die vorher gute Freunde waren. Irgendein Präsident wird sich erheben oder jemand wird als Sheriff oder etwas kandidieren und der andere Kerl auf der anderen Seite des politischen Zaunes und sie werden sich übereinander aufregen, bis sie sich darüber zerstreiten. Politik. Und ich, er macht den Satz nicht fertig, hoffentlich verletze ich niemandes Gefühle. Aber ich denke, die ganze Sache ist verdorben. Seht ihr? Jawohl, mein Herr, warum würdet ihr euch über etwas aufregen und zerstreiten, das sowieso nutzlos ist? Das stimmt. Es ist einfach wirklich schlecht. Die Anklage 1963. Während des letzten Krieges, als Rom fiel, er spricht über den Zweiten Weltkrieg, viele von euch Männern wissen das, zogen sich die deutschen Soldaten in die Vatikanstadt zurück und schossen auf die Amerikaner, als sie vorrückten. Bruder Funk, Bruder Robertson, Bruder Bieler und viele von den Brüdern, die im Krieg waren, wissen das. Und wisst ihr, was geschah? Wir gaben Befehl, dass die Amerikaner nicht auf diese Stadt schießen durften. Ihr Amerikaner habt dort gestanden und wart eine Zielscheibe für sie. Aber auf die Westminster Abbey in England konntet ihr ruhig schießen. Dort versammelten sich ja nur die Protestanten. Deshalb war es in Ordnung, darauf zu schießen. Nicht aber auf den Vatikan. Ich hörte die Ansprache des Präsidenten Roosevelt, als er an jenem Abend über das Radio eine sogenannte Kaminrede hielt. Er machte immer so Kaminreden. Er saß auf der Couch, nebendran seine Frau und der Hund und dann war da der Kamin und dann brutzelte das Feuer und er machte den Anschein eines friedlichen Präsidenten. Aber er war ein Lügner, er war ein Heuchler. Während er dieses Bild nach vorne so gab, des Friedenspräsidenten, der ja alles gut meinte für sein Volk, waren hintenrum ganz diese fiesen Deals am Laufen und diese Kriegsplanungen, ne? Und er sagte hier in so einer Kaminrede, da gibt es mehrere von, kann man auch im Internet finden, da sagte Präsident Roosevelt, es war eine solche Schmach, als Rom fiel, denn Rom ist das Haupt der gesamten Christenheit. Könnt ihr euch vorstellen, dass ein Protestant so etwas sagt? Sagt Bruder Brenham. Wir kommen zum 34. Präsidenten der Vereinigten Staaten und das war Dwight D. Eisenhower, ein Republikaner. Und hier sagt Bruder Brenham in Partei ergreifen für Jesus 1962. Ich hatte schon immer etwas übrig für unseren letzten Präsidenten, Herrn Eisenhower. Ich habe General Eisenhower sehr bewundert. Er hat einmal gesagt, als wir im Krieg gekämpft haben, da kam es oft vor, dass wir eine Granate ins Rohr schoben, dann den Zündhammer zogen, der fiel hinunter, aber es schnappte nur. Sie ging nicht los. Wir haben uns aber nicht ergeben. Er sagte, wir haben eine andere Granate reingeschoben und vielleicht schnappte es wieder nur und ging nicht los. Er sagte, wir gaben nicht auf, wir ließen es so lange schnappen, bis endlich doch eine losging. Beachtet jetzt hier, sagt Bruder Brenham, in die 70. Woche Daniels 1961. Am Ende dieses Zeitalters. Nun, Daniel im 2. Kapitel und im 34. und 35. Vers beobachtete er dieses Bild mit großer Aufmerksamkeit und er beobachtete es, bis ein Stein ohne Zutun von Händen aus dem Berg gehauen wurde und er rollte herab und zerschlug das Bild an den Füßen. Es geht hier um den Traum von Nebukadnezar, der das große Standbild sah und Daniel nachher die Auslegung bekam, dass das die Weltreiche dieser Welt sind, die Königreiche dieser Welt. Angefangen von dem goldenen Haupt in Babylon, ein silberner Brustpanzer und so weiter, bis zu den Füßen, die aus Eisen und Ton bestanden. Und Daniel erklärte ihm ja durch Gottes Offenbarung, was das bedeutet. Und am Ende dieses Traumes kam ein Stein ohne Zutun aus einem Berg herausgehauen und traf dieses Standbild an den Füßen und es zerbrach und wurde zerstreut und verweht in alle Winde. Er traf es also nicht am Kopf, er traf es an den Füßen. Das war die Endzeit, diese 10:10. Wir haben darüber auch schon Videos gemacht und Podcaste.
Ja, ja.
Habt ihr bemerkt, genau hier, kurz bevor Mr. Eisenhower hinausging, der letzte Protestant, der macht den Satz nicht fertig, von Amerika als der Präsident und ich bezweifle, dass es jemals einen anderen geben wird. Aber nur um das zu zeigen, damit die Menschen einfach aufwachen. Als er sich traf, waren da bei der letzten Versammlung, als er sich mit Russland traf, waren 5 kommunistische Länder des Ostens vertreten und 5 westliche Länder. Mr. Khrushchev war das Oberhaupt der östlichen Länder. Mr. Eisenhower war das Oberhaupt der westlichen Länder. Und Khrushchev, wie ich gehört habe und mir gesagt wurde, bedeutet Khrushchev in der russischen Sprache Ton. Und Eisenhower bedeutet Eisen auf Englisch. Dort ist euer Eisen und Ton, Sie vermischen sich nicht. Und er zog seinen Schuh aus und schlug damit auf den Tisch und alles Mögliche. Es wird sich nicht vermischen. Aber es war in den Tagen dieser Reiche, dass der Felsen, der Stein, also Felsen ist natürlich Christus, der Fels der Ewigkeit, und der Stein, ein kleiner Stein. Petrus wurde ja als kleiner Stein bezeichnet von dem Herrn Jesus. Ein kleiner Stein, der in dem großen Bauwerk zusammengefasst wird, also die Gläubigen, der Leib des Herrn. Und der Schlussstein ist natürlich der Herr Jesus selber, der Haupt- und der Eckstein, Jesus Christus, der ohne Zutun von Händen aus dem Berg gehauen wurde, das Bild an den Füßen zerschlug. Und hier können wir nochmal einfügen, das betrifft Amerika in der Endzeit und die Öffnung der sieben Siegel 1963. Da kam dieser Stein hervor. Das muss ein Berg aus Stein gewesen sein. Er wurde aus dem steinernen Berg herausgehauen. Nun, habt ihr es bemerkt? Wir gehen jetzt über zu John F. Kennedy, ein demokratischer Präsident, der 35., der von 1961 bis 1963 Präsident war. Und hier kommt es dann zu dem Showdown für diese Zeit damals. Aber ich denke, wir machen hier an dieser Stelle Schluss. Bruder Branham sagt, nach 30 Minuten lässt die Aufmerksamkeit so ein bisschen nach. Und wir werden versuchen, immer in diesen 30, maximal 45 Minuten zu bleiben. Und dann machen wir hier für heute erstmal Schluss. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns immer über eure Kommentare, über eure Likes. Teilt den Podcast, liked den Podcast und kommentiert ihn gerne. Wir wünschen euch Gottes Segen und freuen uns schon auf das nächste Mal, den nächsten Teil aus dieser Serie. Alles Gute, bis dahin, Shalom und Gott segne euch.
Ja, auch von mir alles Gute und ich freue mich, dass wir mal historische Podcasts machen, die sich mit der Realität der Vergangenheit und der Gegenwart beschäftigen. Das finde ich sehr gut. Das erinnert mich so ein bisschen an Dr. Ganser, den wir auch sehr schätzen als Historiker. Und es soll ja auch ein bisschen, ein gewisser Unterricht sein, wie das alles so gelaufen ist und warum und wieso. Also ich denke mal, dass es auch für euch relevant und interessant ist. So, also auch Gott segne euch und behüte euch und bis zum nächsten Mal. Shalom.